Ja, wir haben ja gesehen, wie dieser Dienst im Reiche Gottes, dieses Geheimnis, sich großteil unsichtbar abspielt, wenn es eben um Dinge geht, die der Herr Jesus in uns hineingelegt hat bei der Wiedergeburt und die dann durch den Heiligen Geist aktiviert werden. Auch in der entscheidenden Phase eben, wie unser Herz zum Herr Jesus steht. Ich möchte uns dazu eine Bibelstelle lesen. Johannes hat uns ja die berühmte Stelle 1. Petrus 4, Vers 10 gelesen, dass wir wirklich dienen sollen, jeder mit der Gnadegabe, die er empfangen hat. Und dort, wo hier dienen steht, steht im Griechischen Diakoneo. Ich denke, es ist eindeutig, da kommt unser Diakon her. Das heißt, es ist dann ein Diener im Sinne von wirklichen Dienst tun, pflegen und für den anderen sorgen. Aber jetzt kommt das Problem. Jetzt haben wir, jeder von uns, diese Gaben. Jeder von uns hat die Werke. Jeder von uns hat den Platz am Leib Christi. Jeder hat diese Spezialgnadegabe, die Gott ihm gegeben hat, zu dienen. Jeder hat das Maß des Glaubens. Jeder hat die Fähigkeit. Jeder hat durch Jesu Blut Zugang zum innersten Heiligtum. Jeder kann sich die ganze Zeit reinigen lassen. Jeder kann in Einfalt vom Herrn Jesus stehen. Aber jetzt kommt ein ganz entscheidender Punkt. Warum funktioniert es auch bei Leuten, die ganz ehrlich sind, ganz entschieden sind, ganz radikal sind, dem Herrn wirklich dienen wollen, nicht? Warum nicht? Das ist eine ganz wichtige Frage. Also, die müsste jetzt eigentlich für ihre Umgebung ein Segen sein. Im Sinne von, dass die ganze Fülle der Erlösung weitergegeben wird. Und es ist halt so, in Klagelieder 5, Vers 8 steht im Mittelteil, oder im ersten Teil, Knechte herrschen über uns, da ist keiner, der uns aus ihrer Hand befreit. Und jetzt kommt ein ganz zentraler Punkt. Jeder Mensch hat einen bestimmten Charakter. Und dieser Charakter, der geht bei der Wiedergeburt nicht weg. Manche haben geglaubt, mit der Wiedergeburt geht mein Charakter weg. Der geht nicht weg. Mit der Wiedergeburt geht meine Sünde weg, die ich angehäuft habe. Das Blut Jesu Christi nimmt meine Sünde hinweg. Der Heilige Geist wird in meinem Geist diese Wiedergeburt, die Neuschöpfung. Ich habe jetzt praktisch neue Menschen in mir. Mein alter Charakter, der ja zum seelischen Bereich gehört, der geht nicht weg. Und dieser Charakter ist geprägt von meinen Genen, von meinen Erbanlagen. Es hat nichts zu tun mit dieser falschen Lehre, dass wir Sünder der Vorväter hätten. Wir haben keine Sünder der Vorväter. In Galater 3, Vers 13 sagt die Bibel ganz klar, dass Christus uns befreit hat von jedem Fluch auch des Gesetzes. Und zum Fluch des Gesetzes gehört es, dass Gott die Sünde straft bis ins dritte und vierte Glied an denen, die ihn hassen. In dem Moment, wie ich wiedergeboren werde, löscht der Herr Jesus durch sein Blut diesen Fluch aus. Ich habe keine Sünde meiner Vorväter als Wiedergeborener. Das ist ganz wichtig. Aber ich habe die Gene meiner Vorväter. Das heißt, ich habe die Charakterveranlagung. Und jetzt kommt das Problem. Wenn jetzt jemand ein perfektionistischer, strenger Charakter hat, dann ist dieser Charakter auch seelisch, auch Fleisch. Und der muss auch auf der Altar am Herr Jesus gelegt werden. Man darf jetzt nicht hingehen und einfach mit seinem Charakter versuchen, Gott zu dienen, weil dann passiert das, dass Knechte über uns herrschen. Menschen, die selber nicht frei sind vor ihren Zwängen, vor ihren charakterlichen, ich sag's mal, Einschränkungen, die selber sich unter Druck setzen, die immer nie mit sich zufrieden sind, immer unter Druck sind. Und diese Leute, das ist Fakt, kann ich auch nachweisen in der Gemeinde Jesu, diese Leute, wenn sie in der Welt des Reiches Gottes arbeiten, sind in der Regel die, die die anderen unter Druck setzen. Man mag das jetzt gesetzlich nennen, das ist egal. Es sind Leute, die andere unter Druck setzen. Du darfst nicht, du sollst nicht, das ist so und so. Das ist ja biblisch nicht falsch. Die Bibel sagt ganz so klar, was wir nicht tun sollen, wo Sünde ist. Aber es kommt dann in Bereichen, wo die Bibel nichts sagt. Und dann herrschen Knechte über uns. Und wenn das führende Leute in der Gemeinde sind, dann hast du oft ganze Gemeinde, die unter der Knechtschaft leiden. Und dann passiert Epheser 1, 17 bis 19 nicht. Das heißt, die Kraftwirkungen Jesu Christi werden unterdrückt durch, ich sage es einmal, starre Normen, durch Dinge, die nicht biblisch sind. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Wenn ich selber Gott dienen will und wenn ich Garant sein will dafür, dass ich für Dritte ein wirklicher Überträger der Gnade sein kann, jemand, der diesen geistlichen Segen, diese Fülle, diese Gnade weitergibt und den anderen zum Segen ist, dann muss ich frei sein von diesen Zwängen. Johannes 8, 36 sagt, wenn euch nun der Sohn frei machen wird, so seid ihr wirklich frei. Und zwar sagt er was ganz Interessantes in Vers 32, ihr werdet die Wahrheit erkennen, die Wahrheit wird euch frei machen. Und das sagt, wenn ihr nämlich im Worte Gottes bleibt. Und jetzt kommen wir zu einem ganz, ganz wichtigen Punkt. Ehrlichkeit und Wahrheit sich selber gegenüber und dem Herr Jesus gegenüber sind ganz zentrale Dinge, die überhaupt dieses Umfeld schaffen, dass Epheser 1, nämlich die volle Wirksamkeit der Erlösung, bei mir privat geschehen kann. Wenn sie bei mir privat geschieht, dann geht die Wirkung auf Dritte über. Die Frage ist ganz einfach, wenn ich wirke im Reich Gottes, sind die Auswirkungen bei den Menschen, dass sie zum Herrn Jesus getrieben werden, dass sie frei werden, dass sie die Ängste verlieren, oder setze ich sie neu unter Druck? Das ist die große Frage. Und wenn es jetzt heißt, die Wirkungen des Leibes Christi untereinander und für Dritte, da ist jetzt ganz einfach die Frage, ich sage es einmal persönlich, was habe ich für eine Wirkung und warum habe ich diese Wirkung? Habe ich meine Wirkung, weil der Platz im Leib Christi von mir akzeptiert ist? Weil ich die persönliche Gnadegabe, die Gott mir gegeben hat, kenne und auch im Glauben annehme und dann auch auslebe und tue, weil ich das Maß meines Glaubens kenne und auch mein Arbeitsfeld vor Gott erkannt habe und, ganz wichtig, weil ich darauf vertraue, dass der Herr Jesus diese Werke in mir wirkt, jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, und der ist vielleicht genauso wichtig, weil ich selber frei bin von diesen ganzen Dingen, die eine falsche Religiosität, ich nenne bewusst das Wort Religiosität, selbst bei Gläubigen prägen. Paulus zum Beispiel, er sagt etwas, und das ist ganz, ganz bindend, auch für uns Gläubige, Galater 1, Vers 10, er sagt hier, oder suche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich allerdings den Menschen noch gefällig wäre, so wäre ich nicht ein Knecht des Christus. Da steht Sklave im Griechischen, Doulos. Also damit sagt Paulus, um selber ein Knecht Jesu Christi zu sein, sein Sprachrohr, sein Werkzeug, muss ich selber frei sein. Ich muss frei sein, nicht nur vor der Sünde, das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt, ich kann nicht in Sünde leben heimlich und dann erwarten, dass Gott mich benutzt, das geht nicht. Also ich muss gereinigt sein durch Jesu Blut, ich muss aber auch frei sein von diesen menschlichen Dingen. Wisst ihr, und das kann ganz viele normale Sachen betreffen, die zum geistlichen Leben gehören. Ich sage einfach einmal, wenn mir jemand Regeln aufstellt, wo die Bibel als Heilige Schrift keine Regeln aufstellt, dann wird schon kritisch. Also Gott hat letztendlich alles, was er uns sagen wollte, hat er ganz klar angeordnet. Wenn es jetzt aber Dinge gibt, wo laut Bibel meinem Gewissen überlassen sind. Wisst ihr, es gibt zwei Bereiche, wo ich euch garantiere, egal in welcher Versammlung ich bin, wenn ich die Versammlung so zur mittelschweren Erregung bringen will oder Explosion, dann muss ich nur zwei Worte in den Raum reinwerfen. Blutwurst und in dem Fall noch von mir aus Ja,
meine Blöde.
Ja, also das gehört zur Speisevorschrift einfach. Blutwurst, Scheidung, Wiederheirat, solche Dinge, wisst ihr, da ist relativ einfach, da gehen die Menschen hoch. Und wenn ich dann erkläre, was mit den Speisevorschriften es auf sich hat, biblisch, wie Gott es geregelt hat, dann lächeln meistens zuerst die linke Seite, in der Mitte hören die auf mit Lächeln, dann lächelt die rechte Seite und meistens lächelt am Schluss keiner mehr. Das Problem ist ja relativ einfach. Ich sage es mal ganz vorsichtig, das was Paulus sagt, 1. Korinther 4, Vers 6, ich darf nicht über das Geschriebene hinaus. Ich habe den Menschen nur das zu bringen, was die Heilige Schrift sagt. Und dann bringe ich ihnen, wenn ich selber frei bin, wenn ich jetzt selber nicht gebunden bin, nicht meine eigene Zwänge habe. Wisst ihr, wenn ich zum Beispiel ein schlechtes Gewissen, jetzt machen wir mal ein Beispiel, machen wir ein ganz konkretes Beispiel. Ich habe ein schlechtes Gewissen zum Beispiel, wenn ich eine Frau bin, wegen der Kleidung oder wegen irgendetwas, weil ich vielleicht geprägt bin von einer Richtung, dann kann es sein, dass genau derjenige, wo ein schlechtes Gewissen hat, dauernd über diese Dinge redet. Wir hatten den Mann, der hat dauernd die Frau geplagt wegen der Kleidung. Irgendwann sind wir dahinter gekommen, dass seine eigene Frau das nicht macht. Sondern die hat es nicht gemacht. Aber er hat die Frau dauernd geplagt. Das ist ein ganz klassischer Fall. Er hat ja schlechtes Gewissen, wenn seine Frau es nicht tut. Und dann hat er einfach seine Frau auf die Seite geschoben und hat die andere Frau gequält. Das ist ein typischer Fall. Der Mann hat geistlich, darf ich mal ganz hart sagen, null Wirkung erzeugt. Obwohl er auch eine Gnadegabe hatte, auch im Reich Gottes tätig war, hat keine Wirkung gehabt. Wisst ihr, das ist halt das Problem. Ich muss selber frei sein. Ich muss völlig frei sein von diesen ganzen falschen Vorstellungen. Ich muss alles, was die Bibel mir nicht sagt, muss ich wegwerfen. Ich darf mir keine eigene Vorstellung aus meinem Charakter, aus meiner Seele, aus meiner Vorstellungswelt erlauben. Ich darf nicht übers Geschriebene hinausgehen. Dann kommt das Nächste. Römer 8,1. Also gibt es keine Verdammnis für die in Christus Jesus sind. Ich muss selber frei sein von jeder Eigenverdammnis. Wisst ihr, wie will ein Mensch, der keine echte Heilsgewissheit hat, einem anderen letztendlich Heilsgewissheit beibringen? Es geht gar nicht. Wisst ihr, dann sind dann das die Leute, die erklären dir, obwohl sie es oft selber nicht haben, die erklären dir, Heilsgewissheit ist so, in dem Moment, wie du dich bekehrst, sie erklären es dann so, das ist wie eine Lampe, die brennt, du hast das Strahlende in dir, dass du jetzt ein Gotteskind bist. Das haben wir mir auch beigebracht. Und dann kam ich unter die Zwänge von meinem eigenen Charakter und dann habe ich die Heilsgewissheit verloren. Jetzt sind wir an die Wirkungen für Dritte. Die Brüder, die mir das beigebracht haben, haben mich nicht in die Fülle Jesu Christi geführt. Es war auch nicht der Heilige Geist, der bei ihnen gewirkt hat und mich in die biblische Linie hineingeführt hat, sondern es war ihr eigener Charakter, ihr eigener Zwang, ihre eigene Vorstellung. Und das hat dann bewirkt, dass ich die Heilsgewissheit verloren habe. Dass ich dann der Pfingstbewegung zum Opfer gefallen bin und dass ich zeitweise im Zustand war, wo ich wohl auch hätte in der Psychiatrie landen können. Wisst ihr, wo ich dann frei geworden bin, wo ich dann erkannt habe, der Herr Jesus allein, die Heilige Schrift allein, und wo ich erkannte, dass meine Seele die Falle ist und dass ich auf meine Seele aufpassen muss und nicht nach meinen seelischen Regungen gehen muss, da habe ich etwas gemacht. Es war ein Glaubensakt, der war bestialisch, anders kann man es nicht nennen. Der war so brutal, ich habe dann das voll erkannt. Der Jesus hat mich erleuchtet durch den Heiligen Geist. Ich bin dann hingestanden und habe mit einem Schlag mich biblisch auf Johannes 1,12 gestellt. Dann habe ich etwas gemacht, heute lache ich drüber, aber damals war es nicht zum Lachen. Ich weiß nicht, ob ein Österreicher mich versteht, ich sage es schwäbisch. Ich habe zu mir selber gesagt, zu meiner Seele, halt dein Gosch. Das heißt, ich habe praktisch gesagt, zu meiner Seele, halt dein Maul. Ich bin so wütend geworden, wenn ich erkannt habe, dass mein eigener Charakter mich dauernd dem Teufel ausliefert. Und dann habe ich mich draufgestellt, die kindliche im Glauben, nur was die Schrift sagt, ganz brutal. Und habe gesagt, so jetzt, und seit der Sekunde habe ich strahlende Heilsgewissheit, es wird nie mehr gewackelt. Wisst ihr? Oder nicht so gewackelt wie da. Es war auf jeden Fall, seit da habe ich Heilsgewissheit, die ist definitiv da. Aber es kommt halt das Problem. Die Bibel lehrt an keiner Stelle, dass die Heilsgewissheit ein Lämplein ist. Sondern sie sagt in Römer 8, Vers 16 wörtlich, und da bitte ich euch, eure Übersetzungen zu kontrollieren, ob sie das so schreiben. Wenn sie das nicht so schreiben, dann kriegen wir ein Problem. Da steht nämlich drin, sein Geist gibt Zeugnis zusammen mit meinem Geist. Die Bibel hat nie gelehrt, dass der Heilige Geist einseitige Lampe anbrennt und Zeugnis gibt, sondern sagt, es ist ein Zusammenspiel von seinem Geist und meinem Geist. Wenn jetzt mein Geist krank ist, wenn mein Geist wackelig ist, oder ich unter Zwänge bin oder falsch belehrt bin, dann wird die Heilsgewissheit nicht funktionieren. Bin ich biblisch richtig gelehrt, dann ist die Heilsgewissheit da. Wisst ihr, das sind so Dinge, wo die Bibel einfach davon ausgeht, wenn ich für Dritte wirken will und für die ein Segen sein will, dann muss ich frei sein. Auch von den ganzen frommen Klischees, von dem ganzen Zeugs. Ich muss ein freier Mensch sein in Christus. Wisst ihr, zu mir sind Leute gekommen in der Seelsorge, das war wie beim Naeman. Und ich habe mitgespielt. Ich habe die dann auch niederknien lassen, habe mit ihnen gebetet, gewaltig, genauso wie die das wollten. Irgendwann war mir klar, ich bringe die Leute unter den Zwang. Und dann habe ich Folgendes gemacht. Das war das andere Extrem, um mich selber zu befreien und die Leute zu befreien. Ich bin einfach hingegangen und habe einen kleinen Zettel genommen und habe ihnen aufgeschrieben, was sie tun müssen. Ich habe ihnen zum Beispiel aufgeschrieben, bezüglich deiner Anfälligkeit gegen diese Sünde, die Bibel sagt, Römer 6, 6, du bist mit Christus gekreuzigt, dann habe ich drunter geschrieben, Römer 6, 11, jetzt halte dich dafür. Ich habe vielleicht nur drunter geschrieben, 2. Korinther 4, 13, du hast den Geist des Glaubens, du kannst dich dafür halten. Dann habe ich denen nur gesagt, wenn du das tust, du glaubst, dass du tot bist, dass du mit Christus gekreuzigt bist, Entschuldigung, kann ein Toter Neid haben, kann ein Toter Eifersucht haben, kann ein Toter unreine Gedanken haben, kann ein Toter hier versucht werden. Nein, sobald ich im Glauben zustimme, dass ich mit Christus gekreuzigt bin, bricht diese Neigung. Ich habe das selber erlebt, die bricht. Sobald ich die Haltung wieder aufgebe, kommt sie wieder, die Anfechtung, das ist ja klar. Aber in dem Moment, wie die Leute beginnen, sich dafür zu halten, ist die momentane Anfechtung gebrochen. Und dann habe ich ihnen den Zettel gegeben und habe sie heimgeschickt. Ich habe nicht mehr mit ihnen gebetet. Ich habe ihnen nur den Zettel gegeben und gesagt, du musst es tun. Der Jesus hat alles für dich getan, du musst ihn jetzt durch Glauben ehren. Geh einfach hin und nimm es im Glauben an, aus, Ende der Durchsage. Die Leute sind dann enttäuscht davongelaufen. Wenn sie wollten, einen Guru, dann habe ich ihnen halt den Guru verweigert. Das mache ich heute noch so. Leute kommen zu mir, Herr Kaufmann, kann ich bei Ihnen ein seelsorgerliches Gespräch haben? Und dann sage ich Ihnen, es gibt ein Problem. Die Bibel kennt keine Seelsorge. Und dann zuckert die zusammen. Und dann musst du die Leute fragen, haben die Apostel vergessen, Seelsorge zu nennen? Haben sie vergessen, Seelsorge zu umschreiben? Ich kann mich mit Brüdern oder Geschwistern austauschen über geistliche Dinge. Ich kann auch um einen Rat fragen. Aber das, was man unter Seelsorge versteht, in unseren Kreisen, dass man seine Sünde oder seine Nöte bekennt, wie immer katholischer Priester und dann einen Zuspruch empfängt, kennt die Bibel nicht. Wisst ihr, wenn ich ganz frei bin von dem allem selber, ich brauche das nicht, ich bin frei, ich gehe zu meinem Jesus und ich dann den Leuten, jetzt kommt die Wirkung auf Dritte und ich bringe denen jetzt meine Freiheit, die ich in Christus habe, dann werden sie frei. Wenn ich ihnen meinen Zwang, der die Erlösung verhindert, bringe, dann bin ich ein Zerstörer des Erlösungswerkes. Ist euch das klar? Das hört sich brutal an, aber ich bin es. Ich pfusche dem Herrn Jesus dann dazwischen. Wisst ihr, von daher habe ich eine ungeheure Verantwortung, was ich mache. Wenn ich tatsächlich, hat sich vielleicht leicht angehört heute Morgen, ich bekomme dieses wunderbare Paket, ich darf nur im Glauben zustimmen, bleib vom Angesicht Jesu und dann wirkt es. Ja, aber das wirkt nur, wenn ich wirklich frei bin. Ich muss selber das so erleben, dass ich frei bin. Und da gehört auch dazu, frei vom mosaischen Gesetz. Wisst ihr, es ist ja völlig unerklärlich, warum nehmen Leute vom mosaischen Gesetz ein, zwei Bibelstellen, zum Beispiel 5. Mose 22, Vers 3, Frauen-Männerkleidung heraus und nicht alles. Die Bibel sagt klipp und klar, du musst vom mosaischen Gesetz entweder alles halten oder gar nichts. Jetzt kommen wir zu einem wichtigen Punkt. Römer 7, 4. Und das ist vielleicht vom Leib des Christus mit die wertvollste und tiefste Stelle, wie die Erlösung wirkt. Sie sagt nämlich, also seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet worden durch den Leib des Christus, damit ihr einem anderen zu eigen seid, nämlich dem, der aus den Toten auferweckt worden ist, damit wir Gott Frucht bringen. Damit sagt die Bibel, ich bin durchs mosaische Gesetz bei der Wiedergeburt, ich bin durch die Erlösung bei der Wiedergeburt dem mosaischen Gesetz vollständig gestorben. Ich bin tot fürs Gesetz, hat mir nichts zu sagen. Römer 10, 4, Christus ist das Ende des Gesetzes. Da steht Telos, kann man mit Ziel übersetzen. Das heißt, ich bin hier frei. Wisst ihr? Und jetzt kommen halt diese Dinge, wo ich dann sagen muss, was gebe ich weiter? Gebe ich Erlösung weiter oder gebe ich ein Stück vom mosaischen Gesetz weiter? Oder mache ich aus dem, ich sage mal so, aus dem Teil des Evangeliums ein neues Gesetz? Zum Beispiel die Bibel sagt klipp und klar über bestimmte Dinge nichts. Gehen wir gerade mal zu der Frage der Kleidung. Die Bibel sagt klipp und klar, es muss keusch züchtig sein. Sie gibt bestimmte Regeln. Bestimmte Regeln sind, dass man zum Beispiel an die Haare den Unterschied von Mann und Frau sieht und solche Dinge. Sie gibt bestimmte Regeln, das ist gar keine Frage. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel sage, wie mir das passiert ist bei meinen russlanddeutschen Brüdern, die ich für sehr ernsthaft finde, aber dass ich zum Beispiel zu mir sage, du darfst bei uns nur predigen, wenn du deinen Ehering abziehst. Weil Ehering ist Schmuck. Muss ich sagen, heute, wenn die mir das sagen vor der Versammlung, du musst den Ehering abziehen, sage ich ihnen, ich habe genau zwei Möglichkeiten. Ich ziehe den Ehering nicht ab und ihr lasst mich predigen, oder ihr lasst mich nicht predigen, dann fahre ich heim. Ihr kriegt mich nur mit Ehering, aber ohne Ehering kriegt ihr mich nicht mehr. Wisst ihr, das ist reine menschliche Meinung, reiner menschlicher Zwang, der keinerlei Rolle spielt geistlich. Wisst ihr, da musst du einfach sagen, Entschuldigung, mit dem will ich nichts zu tun haben. Wisst ihr, das ist menschliche Meinung. Kopfbedeckung der Frau. Dann sagen sie, die Frau soll beim Beten ihr Haupt bedecken. Und dann sagen sie, wenn in der Bibel steht, betet alle Zeit, muss eine Frau alle Zeit ein Kopftuch tragen. Wisst ihr, wenn ich jetzt das biblisch genau untersuche, dann sagt die Bibel, ich sage jetzt mal meine Erkenntnis auf diesem Sektor, wenn eine Frau betet oder weissagt kann sie nicht mehr, weil das laut 1. Korinther 13, Vers 8 zurückgenommen ist. Wenn eine Frau jetzt betet, öffentlich, in der öffentlichen Gebetsversammlung, hat sie Folgendes gemacht. Sie hat einfach ein Schleierchen auf das Haupt gelegt und damit hat sie den Engel gegenüber angezeigt. Obwohl ich jetzt das Wort ergreife, habe ich von meinem Mann die Erlaubnis. Da steht nämlich im Griechischen Exousia. Ich habe die Erlaubnis, praktisch die Vollmacht. Ist alles gewesen. Wenn eine Frau nicht betet, braucht sie gar nichts tun. Und wenn sie ledig ist, nicht verheiratet ist, braucht sie auch gar nichts tun. Wisst ihr, das sind Dinge, wo du biblisch ein ganz klarer, umrissener Fakt hast. Es gibt natürlich Richtungen, die sagen, wir brauchen das gar nicht, die anderen nehmen das ganz streng und so. Aber die Frage ist doch ganz einfach, was gibt der biblische Befund her? Und wenn ich jetzt einen biblischen Befund habe, und es gibt auch beim biblischen Befund zwei, drei Möglichkeiten, das weiterzugeben, dann muss ich aufpassen, dass ich nicht meine persönlich-psychische Meinung als Gesetz weitergebe und dadurch Menschen unter Zwang bringe. Wir haben das so geregelt bei uns in Halbstadt. Wir sagen, diese Stelle heißt unter anderem, sie soll es tun, die Frau. Also erkläre ich das den Schwestern und dann sage ich so, aber ihr habt die freie Wahl, es steht nirgends, ich muss das anordnen als Ältester, jetzt habt ihr die freie Wahl, ob ihr das tun wollt oder nicht. Und wir haben beide Gruppen von Frauen bei uns in der Gemeinde und jeder handelt nach seinem Gewissen. So verstehe ich auch die Stelle. Wisst ihr, und dann hast du Freiheit. Dann hat der es tun will, kein Zwang und der, was nicht tun will, hat auch keinen Zwang. Das ist genau eine Stelle. Und ich verstehe das nicht. Du hast eine Bibelstelle. Bei einer Bibelstelle schlagen sich die Gläubigen die Schädel ein. Man sagt zu mir, du bist lau wegen der Frauenfrage, weil ich das genauso sehe. Aber wenn ich zu denen sage, ja, was ist dann, machen wir mal was anderes, haltet euch herunter zu den Niedrigen. Warum lasst ihr alle eure Kinder studieren? Darf ich mal hart sagen? Entschuldigung, ich soll mich zu Niedrigen halten. Warum suchst du Karriere in der Firma? Du sollst dich doch herunter zu den Niedrigen halten. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Warum sind alle anderen Dinge wichtiger wie das Reich Gottes? Wisst ihr, da streitet keiner mit mir. Man streitet mit mir bloß über die eine Frage. Wisst ihr, das meine ich mit diesen Dingen. In der Regel, wenn ich ein bisschen bohre, geht es wie mit deinem Bruder, der ist inzwischen verstorben, der einfach seine Frau nicht in den Griff gekriegt hat und darum hat er die andere Schwester geplagt. Und ich kann euch nur sagen, liebe Geschwister, diese herrliche Erlösung, dieses vollkommene Erlösungswerk, das da Jesus getan hat, ich stehe vor seinem Angesicht, ihr macht es unwirksam, wenn ihr hingeht, und statt, dass er das in Vollmacht und in Freiheit den Menschen weitergibt, wenn er das in eure Zwänge einpackt und versucht, die Leute hier auf der Straße des Zwanges zu bringen. Und das ist das, was die Bibel meint, wir müssen frei sein. Jesaja 61, 1 sagt zum Beispiel, und ich denke, das ist ein ganz zentraler Punkt, da geht es um die Frage des Gefängnisses, wenn ich selber gefangen bin, da sagt Herr Jesus, der Geist des Herrn, des Herrschers ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkündigen, er hat mich gesandt, zu verbinden, die zerbrochenen Herzen sind, den Gefangenen Befreiung zu verkündigen und Öffnung des Kerkers den Gebundenen und zu verkünden das angenehme Jahr des Herrn. Er sagt praktisch, er verkündet denen, das Gefängnis ist offen. Das heißt, ich muss den Leuten sagen, in der Erlösung ist beinhaltet, dass ich völlig frei bin. Ich kann raus, aus jedem Zwang. Das kommt ja schon mal als Problem. Ich bin tief überzeugt, das habe ich bei mir gesehen und bei anderen, manche merken gar nicht, dass manche Bereiche ihres Lebens, die sie für Entschiedenheit halten, in Wirklichkeit Zwänge sind. Jetzt gibt es halt eine ganz einfache Regel. Man fängt an, das Neue Testament, und zwar vor allem die Apostellehre, vom Römerbrief bis zum Judasbrief nochmal schön langsam durchzulesen. Und sagt dann, was ordnet die Apostel wirklich an? Was ordnet sie nicht an? Was ordnet sie ganz massiv an? Wo ordnet sie es nur einmal an? Wo habe ich die Möglichkeit? Wo gibt es zwei Möglichkeiten? Da muss sein Leben nochmal prüfen. Und dass man vor allem das zuerst einmal bei sich anwendet und nur das auch weitergibt mit Druck oder mit Verkündigungsvollmacht, wo wirklich von der Bibel her 100% gesichert ist. Vielleicht wundert ihr euch, dass es jetzt in die Richtung geht. Aber ich habe halt auch festgestellt, es getraut sich niemand, diese Dinge anzusprechen. Es wird alles hinter der Kulisse angesprochen. Ich war schon dabei bei unserer Schlachterrevision, da haben die Brüder dann gelächelt und haben gesagt, wir haben uns getroffen am Bodensee. Wir haben uns sofort erkannt. Ich denke, ja wie denn? Dann haben sie gesagt, wir haben uns sofort erkannt an der Kleidung und an der Vielzahl unserer Kinder. Dann habe ich zu ihnen wörtlich gesagt, Entschuldigung, hättet ihr mich nicht erkannt. Wisst ihr, das sind Klischees, das sind oft fromme Meinungen. Da muss ich sagen, Entschuldigung, wo lehrt die Bibel das? Und wenn die Bibel nichts lehrt über solche Dinge, jetzt vor allem mal, wie viel soll ich Kinder haben, dann ist es eine Sache des Gewissens zwischen mir und Gott und nicht von der Gemeinde. Es gibt Gemeinde, ich sage mal so, da kommen die Ältesten zu dir und fragen dich, warum du nur 3 Kinder hast und warum du bloß 5 Kinder hast. Das sind alles Zwänge. Und wenn ich wirklich wirken will, ich möchte nochmal betonen, mir geht es um die Vollwirkung. Das hat sich doch schön angehört heute Morgen. Die Vollwirkung dieser Erlösung auf Dritte, die kann ich kaputt machen mit meinem Charakter. Ganz klare Aussage. Jetzt kommt eben die Prüfung. Wenn ich will, dass der Leib Christi von mir völlig bedient wird und dass ich meine Aufgabe biblisch annehme, jetzt muss ich anfangen und hingehen und ganz genau mich selber prüfen, wo ich stehe. Zum Beispiel steht in der Bibel, nochmal Frauenfrage, weil die Frauenfrage ist ja immer die heikle. Da steht, ihr Schmuck sei nicht. Da steht im Griechischen ihr Kosmos, das heißt ihre Welt, das heißt, sie soll sich nicht um das drehen. Aber da steht nicht, sonst würde es anders formuliert sein, eine Frau soll gar keinen Schmuck tragen. Steht da nicht. Zum Beispiel meine Frau war in der Gemeinde, hatte ganz kleines Holzkettchen rum, weil es gleich halt ein bisschen ja, popelig vielleicht war. Ich bitte zu entschuldigen. Ich gebe etwas offen zu, ich verstehe die Frau nicht, ich verstehe den Schmuck nicht, ich verstehe es nicht, ich verstehe auch keine Kleider. Muss ich ganz klar sagen. Dann sitzt ein Bruder aus einer ganz strengen Richtung mir gegenüber, er ist ein berühmter Guru. Der hat die Dreckarbeit nicht selber gemacht, sondern sein Adjutant saß neben ihm. Der hat mich dann angesehen, das saß meine Frau mit ihrem kleinen Kettchen, das völlig harmlos ist. Ich weiß nicht, ob sie jetzt alles dran hat. Und dann sagt er zu mir, können wir über Schmuck der Frauen reden? Und da kam mir der Herr zu Hilfe. Ich habe ihn mir angesehen, ich habe 43 Jahre vor der Bank geschafft. Da kriegst du schon einen Blick dafür, hat eine ganz teure Designerbrille auf. Du hast immer gucken müssen, ist schon reicher oder nicht, der jetzt zu dir kommt als. Ach, dann habe ich zu ihm gesagt, natürlich, unter einer Bedingung. Dann reden wir auch über Designerbrillen bei Gläubigen. Wisst ihr, was passiert ist? Es war ungefähr so, wie wenn du bei einem Gerät den Ton abfällst. Es kam nichts mehr. Und wo ich das nächste Mal mit diesem Guru zu tun hatte, hat das ganz seltsam geführt. Ich habe ausgerechnet diese strengen Brüder dabei erwischt, wie sie etwas getan haben, das weder moralisch noch von der Wahrhaftigkeit her auf dem Missionsfeld in Ordnung war. Und da war eine Schwester von uns tangiert. Dann habe ich die Brüder verhauen, geistlich. Da habe ich gesagt, es ist nicht in Ordnung, was ihr hier tut. Ihr nutzt die Gläubiger aus. Ihr nehmt staatliche Gelder. Das ist, so wie ihr das macht, geht das nicht. Und dann ist was passiert. Plötzlich war dieser große Guru ein ganz lieber Bruder auf der gleichen Ebene und war ganz lieb und ganz friedlich. Ich habe fast den Eindruck gehabt, er kam ein bisschen durch diese Kämpfe von seine Zwänge weg. Wisst ihr, ich will das nur zeigen. Wenn der Paulus sagt, in Philipper 1, Vers 9 bis 11, dass ihr erkennt, durch die Liebe Gottes und durch die Vollwirkung des Heiligen Geistes, worauf es ankommt, dann muss ich sagen, worauf kommt es denn an? Was will denn Gott? Gott will, dass ich völlig frei bin von dem allem. Jetzt kommen wir vielleicht zum Wichtigsten. Wisst ihr, redet ja keiner drüber. Man ist ja feige. Hebräer 2,14. Da nun die Kinder in Fleisch und Blut Anteil haben, ist er gleichermaßen dessen teilhaftig geworden, damit er durch den Tod den unserer Wirksamkeit setzte, der die Macht des Todes hatte, nämlich den Teufel und all diejenigen befreite, die durch Todesfurcht ihr ganzes Leben hindurch in Knechtschaft gehalten wurden. Die Bibel sagt zum Beispiel, und das ist ein viel wichtiger Punkt wie alles andere, ich muss die Gläubiger von der Todesfurcht befreien, indem ich sie zu meinem Jesus führe, indem es klar ist, leben wir dem Herrn, sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Wisst ihr, es passiert dann halt eben doch, dass Leute vom Totenbett liegen und plötzlich wackelt die Heilsgewissheit. Nochmal anfangen, Heilsgewissheit, plötzlich wackelt die. Jetzt haben sie Angst, ja, komme ich jetzt in den Himmel oder nicht, wenn ich sterbe? Das ist hundertmal wichtiger wie alles andere. Da muss ich demjenigen ganz klar sagen, pass auf. Hast du den Herr Jesus aufgenommen? Ja. Johannes 1, Vers 12 heißt, ich sage es, wie die griechische Zeitform lautet, das ist zweimal aorist und dann ist es präsens aktiv. Dann lautet die Stelle folgendermaßen. So viele ihn, nämlich der Jesus, in einer bestimmten Sekunde aufnahm, denen gab er in derselben Sekunde Vollmacht, Gottes Kinder zu werden, die dann an ihn glauben. Das ist dann präsensaktiv, der Dauerzustand. Er sagt also, in der Sekunde, wenn du ihn wirklich aufgenommen hast, brichst du zur Wiedergeburt durch. Wenn der jetzt sagt, ich bin wirklich so gewesen, dass ich ihn aufgenommen habe, dann kann ich ihm sagen, dann bist du laut Bibel, nicht laut deinem Gefühl, nicht laut der Meinung eines Gurus, nicht laut der Meinung einer Gemeinde, dann bist du laut Bibel Gottes Kind. Und das zeigt sich ja, dass du ja nicht in offener Sünde lebst. Wenn du in Sünde fällst, dann kriegst du ein schlechtes Gewissen und bist zerknirscht und tust Buße. Du siehst ja auch dein Leben. Das sind oft Gläubige, die haben Gott gedient ihr ganzes Leben lang und auf dem Totenbett kommt die Angst. Wisst ihr, die Bibel sagt frei und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich muss selber frei sein von dem. Ich hab bisher nie mit dem zu tun gehabt. Ich habe einmal Angst gehabt, dass mich ein Jugendkreis umbringt mit einer Bergtour. Aber das war dann eher die war verrückt, aber das muss man sagen, es war ein anderes Thema. Aber dann bin ich operiert worden, dreimal hintereinander innerhalb von 8 Tagen. Und einmal hat es bei der Narkose hat's ein gewisses Problem gegeben. Und einmal bin ich kaum mehr auf die Füße gekommen. Und dann habe ich plötzlich gewusst, als die nächste Operation kam, was ist, wenn der Herr sagt, deine Uhr ist abgelaufen. Wenn der Herr sagt, ich ziehe jetzt deinen Geist zurück, Karl Hermann, deine Aufgabe ist beendet, du wirst jetzt sterben. Was dann? Ich lag auf dem Bett. Jetzt muss ich vor Gott klären, was ist, wenn ich jetzt in Narkose bekomme. Da habe ich festgestellt, wenn ich mich biblisch auf die Wahrheit stelle, die ja mit dieser Freiheit in Christus zu tun haben, mit diesem vollkommenen Opfer, da habe ich festgestellt, nach kurzer Zeit, es ging jede Angst weg. Ich konnte vollkommen ruhig die Narkose empfangen, in dem Bewusstsein, lebe ich, wunderbar, sterbe ich, auch wunderbar. Weil die Bibel sagt ja, Offenbarung 7,14, ich werde in der Gegenwart Jesu aufwachen, dann wird Gott mir alle Tränen abwischen. Das wird wunderbar sein. Also ob ich lebe oder sterbe, hätte man ja leid getan um meine Frau, um die Familie, um die Gemeinde. Aber es war klar, ich kann sterben. Jetzt sage ich es mal bockelhart. Der Mensch ist einfach so gelagert von seiner Seele her, dass er sich um Kleinigkeiten streitet. Wisst ihr, ob ich jetzt beim Abendmahl gesäuertes oder ungesäuertes Brot habe? Ich habe einen Bruder, der quält mich, weil er immer will, dass man ungesäuertes Brot hat, aber er selber kommt bloß einmal im Monat zum Abendmahl. Wir haben es viermal im Monat. Wir haben es jeden Sonntag. Da muss ich jetzt sagen, spielt das eine Rolle mit dem Abendmahlsbrot? Hundertmal wichtig ist, dass er und ich, wenn wir sterben, im Triumph in die Ewigkeit gehen. Das ist Befreiung. Wenn ich jetzt selber frei bin, dann kann ich immer Dritte diese Befreiung weitergeben. Wisst ihr, das ist die Wirkung auf Dritte. Da Jesus wirkt an mir, ich gebe mich ihm hin und er schickt mich zu anderen. Er schickt mich aber erst zu anderen, wenn ich selber das erlebt habe, dass ich frei bin. Und dann kann ich zu Dritten gehen und kann ihnen die Befreiung bringen. Und dann ist man frei vom Menschen, dann ist man frei vom Ich. Ja, ist ein Gläubiger nicht frei vom Ich? Wisst ihr, wir leben in so einer Heuchelei, darf ich es mal ganz ehrlich sagen, dass das mir manchmal wirklich graut. Mir traut es auch manchmal vor mir, sind wir ehrlich. Aber jetzt kommt der Punkt. Paulus, der ja, ich sag's mal so, der Apostel der Heiden war. Gut, die liebe Korinther haben ihn ja nicht anerkannt, aber er hatte doch seine Mitarbeiter. Und jeder von uns hat doch schon gedacht, auch wenn jetzt der Paulus da wäre, könnte man die Frage beantworten, wäre es nicht schön, ein Mitarbeiter von Paulus zu sein? Es wäre doch alles wunderbar und toll und schön. Aber jetzt sagt Paulus in Philipper 1, Entschuldigung, in Philipper 2, Vers 19, ich hoffe aber in dem Herrn Jesus Timotheus bald zu euch zu senden, damit auch ich ermutigt werde, wenn ich erfahre, wie es um euch steht. Denn ich habe sonst niemand von gleicher Gesinnung, der so redlich für euer Anliegen sorgen wird, denn sie suchen alle das ihre, nicht das, was Christus Jesus ist. Das ist das Problem. Nicht das Abendmahlsbrot. Versteht ihr? Hier sitzt die Falle. Dass das dann Auswirkung auf die Kleidung, auf die Haltung, auf das alles hat, das ist eine andere Sache, das ist okay. Aber wichtig ist mein innerer Zustand. Ist es möglich, dass alle Mitarbeiter des Paulus und Silas, vorher der Barnabas, alle diese großen Namen im Reich Gottes, alle das ihre suchen? Das Bibeltext, inspiriert vom Heiligen Geist, da sagt, nur einer war sauber, der Timotheus. Was muss ich dann sagen, wenn ich durch unsere Reihen gehe? Wisst ihr, da steht im Griechischen nur was viel Radikaleres. Da steht, denn ich habe sonst niemand von so vollständig deckungsgleicher Seelenhaltung, der so redlich für euer Anliegen sorgen wird. Und da sagt wieder, die Seele ist das Problem. Wisst ihr, jetzt kommt das Entscheidende im geistlichen Bereich. Wenn ich ihm diene, will, Herr Jesus, wenn ich diese vollkommene Erlösung weitergeben will, dann muss ich sie selber vollständig erleben. Ich muss diese Befreiung erleben. Ich muss frei sein von mir. Ich muss frei sein von meinen Interessen. Ich muss bereit sein, das auf den Altar zu legen. Dann kann ich andere Menschen die Erlösung so bringen. Es gibt ja immer so schöne neudeutsche Fremdwörter, man nennt es jetzt authentisch. Zu mir haben sie gesagt, du bist authentisch, da haben sie nur gemeint, du heuchelst nicht. Wisst ihr, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man authentisch ist, dass man ehrlich ist. Warum kann ich nicht ehrlich sein? Wisst ihr, ich erzähle euch ein ganz einfaches, ich weiß nicht, habe ich schon erzählt, ich glaube nicht. Ich habe meinem Bruder mal erzählt, wenn ich 12 oder 14 Stunden gearbeitet habe auf der Bank, da ist die Schädeldecke zu. Dann habe ich Schlachterrevision gehabt, mein einziger freier Tag am Samstag habe ich dann Revision gehabt im Zug, wo ich hätte Ruhe können, habe ich die Schlachtertexte kontrolliert. Ich war vollständig unter Druck. Und dann ist was passiert. Also, ich sage es mal vorsichtig, ich kam einfach heim und hatte keinen Kopf mehr, Bibel zu lesen. Ich hatte keinen Kopf mehr, irgendwas zu machen. Da bin ich auf die Bühne gegangen und habe meine alten Karl-May-Bücher geholt und habe die gelesen. Ich habe gewusst, wenn ich das manche Brüder sage, dann sagen sie, du bist abgefallen. Heute schreiben sie Bücher, ob der Karl-May bekehrt war, was er nie im Leben war. Er war christlich, aber nicht bekehrt. Dann ist was passiert. Ein Bruder, den ich jahrelang aufgebaut habe und den ich sehr geschätzt habe, der aber ganz streng war, telefoniert mit mir. Mir war es innerlich plötzlich, erzähl ihm das. Das war ganz schön gefährlich. Da habe ich gesagt, ach, weißt du, wie ich völlig fertig bin. Jetzt war das wieder, habe ich meine Karl-May gelesen. Schweige in der Leitung. Da habe ich gedacht, jetzt kommt gleich der Hammer. Jetzt kommt das Urteil. Da kam ganz leise durch die Leitung, das mache ich auch. Dann habe ich gedacht, aha, wenn einer anfängt ehrlich zu sein, dann werden die anderen plötzlich auch ehrlich. Wisst ihr, ich sage es jetzt einmal ganz vorsichtig, ich muss echt sein, ich muss ehrlich sein, ich muss die Erlösung selber erleben, ich muss selber frei sein, dann kann ich die ganze Fülle weitergeben, dann habe ich Wirkung auf Dritte. Wisst ihr, es ist ungeheuer wichtig, dass man hier dann selber frei ist. Das heißt aber nicht, dass ich mich nicht an die biblische Ordnung erhalte. Dass ich zum Beispiel, wenn jemand in Ehebruch lebt, 1. Korinther 5, Vers 13, den unter Gemeindezucht stelle und ihn aus der Gemeinde hinaus tue. Tun wir auch. Ist was ganz anderes. Dass ich aber dort, wo die Bibel mir eine gewisse Freiheit lässt, ganz normal mich benehme und die Leute nicht unter Druck setze, wo es nicht notwendig ist. Wisst ihr, dann fängt es an. Glaubt ihr, dass jeder Bruder der Einleitung macht und Punkt, bei uns fängt es um 9.15 Uhr an, der fängt Punkt 9.15 Uhr an, dass das jeder macht, wegen der Ordnung. Ich kann dir genau sagen, wer bei uns um 9.15 Uhr anfängt. Und ich kann dir in unserer Gemeinde ganz genau sagen, wer um 9.20 Uhr noch die Nerven hat zu warten, bis der Letzte da ist. Das ist nur Charakter, das hat mit Zucht und dem gar nichts zu tun. Und ich war schon versucht, ich will ja bloß die Brüder, wenn ich sie liebe, will ich sie ja nicht blamieren. Ich war schon versucht aufzustehen und sage, ich möchte unsere Bibelstelle lesen zur heutigen Situation. Dann hätte ich einfach Korinther 11 gelesen, wartet aufeinander, das steht da nämlich. Wisst ihr, ich hoffe, es kommt rüber, was ich meine. Ich darf nicht meinen eigenen Charakter zum Evangelium machen, sondern ich muss meinen eigenen Charakter auf den Altar legen. Und jetzt kommt das Nächste. Paulus geht davor aus, man höre und staune, dass ich zum Beispiel Blutwurst essen könnte, ich esse aber keine, weil ich sie nicht mag, dass aber ein anderer Bruder Blutwurst wegen seinem Gewissen nicht essen kann. Und die Bibel sagt, lest einmal Römer 13, 14, 15, es ist in Ordnung. Es gibt Brüder, die haben gesagt, am Sonntag arbeite ich nicht. Wenn jetzt die Bank zum Beispiel eine Veranstaltung hatte, ich konnte am Sonntag arbeiten, war für mich kein Problem. Wenn die Bibel sagt, es gibt Gläubige, die halten jeden Tag gleich. Schlachter hat zum Beispiel 5-mal am Sonntag gepredigt, also hat er den Montag zu seinem Feiertag gemacht. Ich habe hier eine gewisse Freiheit vor Gott her, was ich tue. Jetzt muss ich einfach gucken, ich muss mein Leben leben und das vor Gott verantworten. Und wenn jetzt ein Bruder kommt, der das anders macht wie ich und die Bibel es nicht zwingend anweist, tut es aus zweier oder dreier Zeuge Mund, glasklar, wenn das nicht der Fall ist, dann muss ich Freiheit lassen. Das gehört zu dieser Wirksamkeit. Ich darf die nicht unter Druck setzen. Ich muss ihnen eine gewisse Freiheit lassen. Wisst ihr, wenn ich das nicht tue, dann passiert etwas. Dann baue ich ein neues mosaisches Gesetz. Ich bringe die Leute unter Zwänge, was gar nicht nötig ist. Aber das würde mich nicht einmal so sehr stören. Was mich bei der ganzen Sache stört, ist letztendlich, dass mit diesen Zwängen die richtige Erlösung nicht mehr wirkt. Dass die Freiheit nicht mehr wirkt. Wisst ihr, und ich habe das ausprobiert, ich könnte das ausprobieren. Wenn ihr irgendeinen Zwang habt, wo ihr Lust habt, was zu tun, und ihr wisst, es geht nicht, ich mache das relativ unverkrampft. Ich sage dann einfach, Herr Jesus, ich bin mit dir gekreuzigt, jetzt halte ich mich einfach dafür und damit gehe ich davon aus, dass jetzt dieser Drang oder diese Lust, obwohl ich weiß, dass nicht in Ordnung ist, weggeht. Und er geht weg. Er geht weg, sobald ich es im Glauben mache und ehrlich. Jetzt kann ich das die anderen weitergeben. Ich kann auch sagen, oh, das tust du ja nicht, das wäre furchtbare Sünde, dann bringe ich dir noch mehr unter Druck. Statt dass ich ihm sage, komm her, ich zeige dir, wie du rauskommst. Ich zeige dir, wie du befreit wirst. Wie du vollkommen hier von der Sünde wegkommst. Wisst ihr, das ist das Entscheidende. Es muss echt sein. Es muss doch der Heilige Geist gewirkt sein. Und es muss evangeliumsgemäß sein. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Es gibt in vielen Dingen Stilfragen, wo es der eine kann und der andere nicht kann. Das hat nichts mit zu tun, dass Epheser 4 sagt, dass wir zur Einheit des Glaubens und zur Vollerkenntnis des Sohnes Gottes kommen. In dieser Einheit des Glaubens und in dieser Vollerkenntnis sagt der Bibeltext, dass der eine etwas kann und der andere nicht. Jetzt muss ich Freiheit lassen, dass er beides duldet. Gott duldet beides, lässt es zu. Ich bin nicht schlechter, wenn ich mein Gewissen hier anders habe, wie der andere, der Engelsgewissen hat. Gott honoriert letztendlich auch, wie ein Mensch innerlich gelagert ist. Wisst ihr, und jetzt kommt halt Lukas 10, 35. Das ist das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Wo der Herr Jesus als der barmherzige Samariter seine Wunder verbindet, ihm Öl und Wein gibt, ihn auf das Tier hebt, den Esel, also das vollkommene Opfer, ihn in die Herberge bringt, in die Gemeinde, damit die Wiedergeburt vollzogen. Und dass er dann also fortzieht, dem Wirt zwei Denare gibt und sagt, verpflege ihn, was du mehr aufwendest, will ich dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Er gibt ihm zwei Denare, eine vollkommene Erlösung für den Geist und eine vollkommene Erlösung für die Seele. Also ich kann im Glauben meine Seele auf diese Erlösungsebene heben, wo er den Denar verweigert. Der kommt erst bei der Auferstehung, das ist der dritte Denar, nämlich bei der Wiederkunft Jesu. Aber es ist interessant, dass er sagt, verpflege ihn. Wisst ihr, und die Aufgabe der Gemeinde durch diese Gnadegabe, die Gott gegeben hat, ist, den anderen zu dienen. Wisst ihr, nicht über sie zu herrschen, sondern zu dienen. Und zu dienen heißt, ihnen Gutes zu tun. Und zu dienen heißt, darf ich ganz ehrlich sein, frei sei von jeder Eifersucht. Frei zu sein und zu sagen, wenn ich erkenne, dass jemand eine Gabe hat, dann fördere ich sie. Wenn ich nicht erkenne, dass er eine Gabe hat, dann fördere ich es nicht. Aber wenn ich sehe, dass er sie hat für einen bestimmten Bereich, dann fördere ich sie. Nicht mit dem Hintergedanken, au, ich habe zurzeit einen fünften Bruder, wo ich weiß, dass er die Gabe hat. Der ist aber, hat ganz viele Kämpfe und ist ganz krank gewesen. Aber der hat eine Gabe und ich habe mit ihm schon gesprochen. Er sagt, er kann jetzt gerade nicht. Er hat noch nicht gepredigt, aber ich weiß, dass er kann. Wisst ihr, dass ich dann sage, wenn ich den jetzt auch predigen lasse, dann sind wir ja insgesamt 7. Dann komme ich ja weniger dran. Versteht ihr? Dann sagt doch nicht, dass so die Gläubigen nicht denken. Natürlich denken sie so. Oder die Faulen denken ganz anders. Die sagen dann, hoffentlich nimmt er ihn, dann komme ich weniger dran. Das ist auch falsch. Weil du musst ja fragen, was sagt der Herr, wie oft sollst du das tun? Aber ihr versteht, wie ich meine. Die Bibel geht davon aus, dass diese Wirksamkeit der Erlösung nur geht, wenn ich völlig frei bin. Wenn ich wirklich die Erlösung erlebt habe und selber frei bin, dann kann ich diese Freiheit weitergeben. Wenn ich keine Freiheit habe, kann ich sie nicht weitergeben. Wenn ich Zwänge habe, wie der Bruder mit seiner Frau, dann plagt er die Frau. Wisst ihr, hat er mal mich zusammengehauen, er hat mir zumindest eine Ohrfeige verpasst. Beate war dabei und hat eine Jeans angehabt. Beim Wandern würde ich sie sogar zwingen, eine Jeans anzuziehen. Weil das war sowas, ich bin mit Leuten im Hochgebirge gewandert, da wäre ein Rock eine Sauerei gewesen. Entschuldigung, wenn ich sage. Sie hatte Jeans an, dann kam der Bruder zu mir und sagt, oh Karl Hermann, du als hier verantwortlich Albstadt, wie kannst du dulden, dass deine Frau eine Hose anhat? Ja, wenn der Herr wirklich treu ist, dann muss er jetzt handeln. Er hat gehandelt. Seine Schwestern hatte alle gleichen. Meine Frau kann erklären, was für ein Stoff, ich weiß es nicht, auf jeden Fall. Der Stoff war so, da kam eine ganz starre Windböe. und hat die Kleider, die waren wohl weicher Stoff, so an die Körper der Frau hingepresst, dass du den Eindruck hast, die stehen in Unterwäsche da. Und das nicht nur 3 Sekunden. Und ich sehe das und dann kam der Blitz. Dann habe ich mich rumgedreht zu ihm und sage, guck her, deine Schwestern, meine Frau, was ist besser? Er hat mich nie mehr angesprochen. Aber ihr versteht, was ich meine. Wisst ihr, ich will da jetzt nicht. Es war ein gewisses Risiko, heute Mittag in die kitzlige Punkte reinzugehen. Aber mir ist wichtig, dass wir echt sind, dass wir ehrlich sind und dass wir vollständig unseren Bibeltext unterwerfen. Und wo die Bibel Freiheit lässt, muss ich Freiheit lassen. Versteht ihr? Und wo die Bibel aus 2 oder 3 Zeugen eine ganz klare Anweisung gibt, da muss ich handeln. Ich kann zum Beispiel nicht, wenn jemand in offener Sünde lebt und die Gemeinde beschmutzt, muss ich ihn hinaustun, wenn es mein bester Freund ist. Ich habe 2 Männer wegen Ehebruch unter Gemeindezucht stellen müssen. Das waren meine engsten Mitarbeiter. Geht mir heute noch nach. Wisst ihr, du musst hier, wenn es deine beste Freunde sind, wenn es dein Sohn ist, wenn es dein Mann ist, deine Frau ist, gut, Frau muss das nicht tun, aber die Brüder, selbst wenn es die eigene Frau ist, du musst handeln. Versteht ihr? Du musst handeln. Aber du musst nicht neue Zwänge in der Gemeinde aufbauen, sondern du musst die Erlösung bringen. Du musst gucken, dass die Leute frei werden von sich selber. Wisst ihr, und das ist bestimmt ein schlechtes Beispiel vom Sadhu Sundar Singh. Aber da hat er mal irgendwo geklopft und hatte wohl einen ganz erlösten Eindruck gemacht. Und er sagt, das Hausmädchen haut die Tür wieder zu und sagt zur Hausherrin, da steht einer draußen. Und er sagt die Hausherrin, ja, wer ist es? Sagt, ich weiß es nicht, aber es sieht aus so, wie ich mir Jesus Christus vorstelle. Die Tür aufmacht. Wisst ihr, ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir etwas ausstrahlen. Aber jetzt kommt der entscheidende Punkt. Ich habe es heute Morgen gelesen und ich möchte euch einfach bitten, diese Bibelstelle nicht mehr zu streichen. Sondern geht hin und bewegt diese Bibelstelle wirklich vor eurem inneren Auge. Und zwar 2. Korinther 8, Vers 5. Sie sagt hier, sondern sich selbst gaben sie hin, zuerst dem Herrn und dann uns durch den Willen Gottes. Geschwister, wir müssen uns immer zuerst dem Herrn hingeben und dann sicher sein, dass er uns diese Befreiung gibt, dass wir keine Zwänge weitergeben. Wenn du jetzt Dinge hast, wo du nicht mit fertig wirst, kannst du Gott trotzdem dienen, aber dann sei still an dem Punkt. Dann lass das außen vor. Geht hin und legt euch im Herrn auf den Altar und dann könnt ihr wirklich Gott dienen. Alles andere hat keinen Wert, alles andere ist nur Zwang. Und dann kommt Psalm 133 und wenn ich den lese, dann läuft es mir wie Öl der Hals runter. Ein Wallfahrtslied. Ein Wallfahrtslied heißt im Hebräischen ein Lied des Hinaufziehens. Also jetzt sage ich es mal vorsichtig. Ich ziehe hinauf durch Jesu Blut ins innerste Heiligtum. Hebräer 10, 19. Ich gehe vors Angesicht Jesu. Siehe, wie fein und wie lieblich ist, wenn Brüder in Eintracht beisammen sind. Also wenn diese Gemeinschaft durch den Heiligen Geist geschieht, wenn ich im Lichte bete, der andere im Lichte ist und keiner versucht, dem anderen was aufzuzwingen, was die Bibel nicht kennt, dann heißt es, das ist wie das feine Öl auf dem Haupt. Das Haupt Jesus Christus, das Öl, das Wirken des Heiligen Geistes, das herabfließt in den Bart Aarons, das ist die Priesterschaft, herabfließt bis zum Saum seiner Kleider. Das Öl fließt bis zum Saum seiner Kleider. Was war der Saum des Kleides bei mir Jesus? Dort, wo die Leute sich festgekrallt haben, wenn sie Hilfe wollten. Das heißt, dann stellt der Jesus Hilfe bereit. Wie der Tau des Hermon, der herabfließt auf die Berge Zions. Dann kommt Erfrischung, dann kommt geistliche Freiheit. Und jetzt sagt er was ganz Gewaltiges. Denn dort, wo das ist, hat der Herr den Segen verheißen, Leben bis in Ewigkeit. Wisst ihr, und jetzt kommt das Entscheidende. Seid vorsichtig, brecht nicht so schnell die Gemeinschaft wegen solcher dummen Fragen, wie wann die Entrückung ist. Brecht auch die Frage nicht so gleich wegen Fragen, zum Beispiel, wie lang muss der Rock sein? Wie lang müssen die Haare sein? Wisst ihr, ich hatte mal eine Phase, da war ich in der Gefahr zu sagen, wer keine schwarze Bibel mit Goldschnitt nimmt, steht nicht richtig. So weit war ich nicht. hat mich Gott geheilt. Wisst ihr, wer mich geheilt hat? Hat er ganz einfach gemacht. Der Herr ist treu. Er hat mir eine Schwester geschickt mit meinem kleinen Kind. Und das kleine Kind hat in meinem Bücherschrank meine teuerste, beste, kostbarste Bibel herausgeholt. Die hat das schönste Goldschnitt, wo man sich vorstellen kann. Die hat das Saphirleder, das so schwarz, so edel war, dass schon Graustich hatte. Unersetzbar, kann man nicht mehr kaufen. Und ich sehe das Mädchen plötzlich vor mir. Ich hatte einen Schock. Ich konnte nicht mehr reden. Das Kind sitzt im Ernst da, hat diese Bibel am Mund und lässt Spucke rein. Und ich brauche jedem, selbst wenn er kein Buchbinder ist oder wenn er in dem Metier sich nicht auskennt, erkläre, wie Nässe auf Goldschnitt wirkt. Ich war perplex. Und als das auch noch nicht geholfen hat, dann ist mir in meinem Rucksack bei meiner liebsten kleinen Goldschnittbibel, die ich immer mitgenommen habe, schon mal die Thermoskanne ausgehakt. Und in die Bibel rein. Und als das immer noch nichts genutzt hat, dann ist die Kaffeetasse vom Tisch umgefallen, bei der neuesten, wichtigsten Studienbibel, die ich gekauft habe und so stolz drauf war, dass ich jetzt alles reinschreibe. Vlatsch war es drin. Als es auch noch nichts geholfen hat, hat meine Frau auch noch was rein dazu beigetragen und Klatsch aufgemacht. Und irgendwann kam dann die Stunde, da habe ich begriffen, wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Früher hätte ich die Bibel zugeklappt, hätte irgendjemand geschenkt, hinterhältig, dass du noch denke ich, hätte mir was Gutes getan, was ja nicht stimmt. Sondern jetzt habe ich die Bibel sogar in Pöchlern dabei. Und ich benutze die Bibel und das Interessante ist, es macht mir nichts mehr aus. Mutter, etwas? Was war das vorher? Zwang! Seelischer Zwang! Wenn der Sohn uns frei macht, sind wir völlig frei. Und jetzt kann ich immer anderen, der sagt, mir hat mein Kratzer ins Auto gefahren, kann ich sagen. Du, ein Kratzer im Auto, den überlebst sogar du, weil ich habe meine Bibel überlebt. Und wenn ich die überlebe, überlebst du einen Kratzer. Und der Sekretär der Genfer Bibelgesellschaft hat bei der Schlachter, wo es darum ging, die Einbände zu definieren, hat er wörtlich gesagt, sie hätte ich nicht als Kunde wollen, hat er wirklich gesagt. Wisst ihr, und es ist einfach so, was Philipper 1,9 sagt, worauf kommt es an? Es kommt darauf an, dass ich völlig frei bin. Dass ich das Wesentliche erkenne. Dass ich mich an dieser herrlichen Erlösung, dass das Blut Jesu jede Sünde wegnimmt. Und ich möchte jetzt zum Schluss noch eine kleine Geschichte erzählen, vielleicht versteht ihr dann, das ist dann das Tödliche. Wir hatten in der Gemeinde eine Trennung vor. Wir waren früher fast 300 Leute, jetzt sind wir nur vielleicht 200, 220. Es gingen Leute weg aus geistlichen und nach meiner Überzeugung falschen Gründen. Und als da eine Gemeindeversammlung wegen dem war, bin ich heimgekommen und ich habe da meine Prügel bezogen und hat mir gesagt, du bist ein Terrorist, man hat es nicht so formuliert, aber es haben sie gesagt, du bist böse, du redest mit den Brüdern böse, du bist ein Böser, so ungefähr hat sich das angehört. Ich lag zu Hause auf dem Sofa und dann kam meine kleine Tochter am nächsten Tag und sagt zu meiner Frau, sie haben geglaubt, ich schlafe, aber ich war hellwach, hat sie zu mir gesagt, der sieht aus wie ein Toter. Und so war ich ja. Ich war psychisch zerstört. Ich war vollkommen erledigt. Ich wusste nicht mehr, was ich machen sollte. Und dann plötzlich hat der Herr angefangen, zu mir zu reden. Er hat zu mir ganz einfach gesagt, morgen früh, um 9.15 Uhr ist Abendmahl, du, wenn du weitermachen willst, musst du mit mir in Ordnung sein und den Menschen. Da bin ich hingegangen, habe vor Gott denen vergeben, ich bin dann auch hingegangen, habe einen Brief geschrieben und habe mich entschuldigt für meine Art, wo ich zu hart war, aber ich musste auch schreiben, in der Sache kann ich mich entschuldigen, weil da hatte ich recht. Also ich habe das in Ordnung gebracht, was ich in Ordnung bringen musste, habe ihnen vor Herzen vergeben. Dann ist was passiert. Innerhalb von 3 Sekunden, wo das alles über die Bühne war, war ich nicht mehr tot. Ich bin aufgestanden, war wie vorher. Ich konnte am anderen Morgen das Abendmahl mit Freuden nehmen. Ich konnte da Jesus anbeten. Ich hatte völlige Freiheit. Ich konnte Gott dienen. Und es ist nicht weggegangen, seitdem. Das heißt zu Deutsch, das ist das, was Gott will. In der Wirkung auch Dritte gegenüber. Jetzt haben die Leute ja auch gesehen, wie reagiert er? Reagiert er jetzt beleidigt? Schießt er jetzt bei jeder Gelegenheit gegen die, die weggegangen sind? Die haben jetzt gemerkt, das ist nicht da. Das ist weg. Wenn man dann geredet hat, habe ich schon meine Meinung gesagt. Aber es ist weg. Es ist kein verdecktes. beleidigt sein werde. Es ist frei. Man kann Gott dienen. Wisst ihr, das ist mir so wichtig. Egal was ist, es ist immer nur Sache zwischen mir und dem Herrn Jesus. Die Welt geht nicht unter. Man hat mich aufs Kreise rausgeworfen, weil ich ihnen zu klar oder zu streng war. Ist das schlimm? Nein, es sind ja nur Menschen. Solange der Jesus mich nicht rauswirft, ist mir das egal. Wisst ihr, jetzt kommen wir wieder zum Anfang von unserem Thema. Gemeinde heißt, ich allein vom Herrn, ich gebe mich ihm hin und er schickt mich zu anderen. Er ist das Haupt, das auslöst. Er ist das Haupt, das über die Gelenke sagt, Karl Hermann, tut das. Wisst ihr? Er sagt, Johannes, tut das. Er sagt, Werner, tut das. Wisst ihr? Er spricht die Brüder an und sagt, tut das. Und dann geschieht der Leib des Christus und dann kommt dieses Geheimnis der Gemeinde zum Tragen. Es funktioniert aber nur, wenn ich selber vor Gott offen, in Ordnung bin und frei bin und ihm dienen kann, dann funktioniert es, wenn das alles sind. Und die Gemeinschaft, wenn jeder hier diese Haltung hat, vor Gott in Ordnung ist, gereinigt durch Jesu Blut, wenn jeder so geht, dann haben wir Psalm 133. Und die Gemeinde, wo Psalm 133 lebt, die verlässt du nicht. Die verlässt keiner. Gut. Ich fasse nochmal ganz schnell zusammen. Die Gemeinde ist unsichtbar. Die Erlösung, das Paket, das ich bei der Wiedergeburt bekomme, ist unsichtbar. Ich werde unsichtbar mit den himmlischen Orten verbunden. Ich habe ein vollkommenes Opfer, ein vollkommenes Paket in mir. Man sieht es nicht. Es wirkt, wenn ich mein Herz zu meinem Jesus erhebe. Ich kann durch Jesu Blut das innerste Heiligtum. Fühle ich das? Nein. Woher weiß ich das? Von der Bibel. Ich gehe zu meinem Jesus, stehe vor seinem Angesicht. Dann passiert etwas. Das wirkt das auf mein Herz. Ich beginne dann Gott ganz einfach zu dienen, dem ich gehorsam bin. Und das, was er sagt, im Glauben akzeptiere, annehme und auslebe. Und dann passiert was ganz Einfaches. Wenn ich hier echt bin, ernst bin, dann bin ich authentisch. Dann nehmen mir die Leute das ab, wenn sie sagen, der tut, was er sagt. Wisst ihr, nicht wie mein Nachbar, der ein Grüner war, und dann habe ich ihn an der Tankstelle verwischt, dass er ein Auto hat mit verblähtem Benzin. Das passt dann nicht. Ja, da kann man dich überall erwischen. Überall kann man dich erwischen, du bist dann sauber. Man sieht dann, was du tust und was du bist und was du redest. Kann man auch meine Frau fragen, ohne mich zu fragen, ist der so oder heuchelt der da vorne rum? Könnt ihr fragen, das darf dir. Wenn einer meine Fehler kennt, dann meine Frau, das darf der. Und sie ist hyperperfektionistisch, sie sieht alles, selbst meine Barthaare. Ich muss es nur erklären, wenn ich den Bart schneide und ich räume alles auf und ich bin auch perfektionistisch. Also ich habe jetzt so aufgeräumt, dass noch mein Perfektionismus alles weg ist. Ich werde manchmal fast verrückt, eine Sekunde später kommt der Schrei durch die Wohnung, hast du den Bart geschnitten? Das heißt, wie weißt du das? Dann sagt sie, sie hat ein Haar gefunden. Wisst ihr, meine Frau findet auch das kleine geistliche Haar an mir, da kennt ihr sicher so. Aber jetzt kommt eben das Entscheidende. Jeder von uns, und ich möchte euch ermutigen, seid ehrlich und seid echt. Wisst ihr, ihr verliert doch keine Wertschätzung, wenn du bist, wie du bist. Ich bin einmal am Telefon explodiert, einem Bruder gegenüber aus der Gemeinde, einem anderen Ältesten, um 10.30 Uhr, also 22.30 Uhr. Und da sagt meine Frau, wo ich aufgelegt habe, lächelnd, jetzt kenne dich deine Brüder. Wisst ihr, ich kann doch sein, wie ich bin. Und jetzt sagt doch die Bibel ein ganz entscheidender Satz, mit dem möchte ich schließen. Nehmt euch einander an, wie Jesus Christus uns angenommen hat. Da Jesus nimmt mich doch vorbehaltlos an, reinigt mich mit seinem Blut und ich darf ihm dienen. Und genauso kann ich doch jetzt der andere mit seinen Fehlern annehmen. Und jetzt kann ich ihm, wenn ich die Freiheit habe, ihm die Freiheit bringen. Das ist doch herrlich. Wenn ich sie nicht habe, wo gehe ich hin zu meinem Jesus und sage, ich brauche die Freiheit zu ihr selber, dann bringe ich sie dem anderen. Und wenn der Leib Christi so läuft, dann haben wir hier ein Geheimnis. Und dann kommen die Ungläubigen und sagen, was ist denn bei euch da? Ist was anders? Und dann sage ich, naja, ich kann es dir nicht so einfach erklären. Ich muss dir jetzt erklären. Da gibt es eine unsichtbare Gemeinde. Da gibt es ein Paket. Da Jesus unsichtbar ist da. Ich kann zu ihm gehen. Er wirkt in mein Herz hinein. Er wirkt durch dieses Paket. Das sind nicht meine Fähigkeiten, das sind seine. Und durch diese Fähigkeiten kann ich einem anderen dienen. Der andere dient mir genauso. Wisst ihr, ich habe Brüder gehabt, die haben mir gedient, indem sie mich vermahnt haben. Ich habe einen alten Bruder, der hat so ein bisschen einen kaputten Fuß. Da saß immer in der letzten Reihe in der Versammlung. Wenn ich gepredigt habe, ist er aufgestanden. Ja, wie gewusst, jetzt ist es wieder so weit. Dann ist er ganz langsam gekommen. Und dann ist er vor, ganz lieb, hat gesagt, Karl Hermann, ich habe dir schon 10-mal gesagt, du sollst dieses Wort nicht mehr benutzen. Ich ermahne dich, benutze dieses Wort nicht mehr. Wisst ihr, ich hab in dem Moment, wenn er hinter aufgestanden ist, habe ich das nicht eingezogen. Ich wusste, jetzt kommt's. Aber ich bin ihm heute noch unendlich dankbar. Wisst ihr, er hat geholfen, dass ich Unzitter verloren habe. Er hat geholfen, echt zu sein. Das ist doch herrlich. Wisst ihr, das kann ich dann jemand erklären. Ich kann ihm sagen, weißt du, bei uns ist anders, dass wir uns gegenseitig helfen. Und der Herr Jesus ist der, der jeden befähigt, dem anderen zu helfen. Ohne den Herrn Jesus können wir gar nichts, dann wären wir wieder hasenfrei. Aber wir sind nicht wieder hasenfrei, weil der Herr Jesus in unserer Mitte ist. Wisst ihr, und dann wirkt das Geheimnis der Gemeinde Jesu. Ich erwarte nicht, dass die Welt das versteht. Aber ich erwarte, dass wir es verstehen als Glauben. Darf ich beten zum Schluss? Herr Jesus, wir staunen, wenn wir sehen, wie du alles gemacht hast. Wie du diesen Totalschaden des Sündenfalls durch dein großes und vollkommenes Opfer so wunderbar behandelt hast, dass wir frei sein können, dass wir dir dienen können, dass wir frei sein können von der Sünde, von der Angst, von Zwängen, von falscher geistlicher Vorstellungen, dass wir dir, dem Lamme, folgen können, dass du letztendlich die Heilige Schrift so einfach gemacht hast, dass ein Kind es verstehen kann, wenn es will. Du hast uns den Geist des Glaubens gegeben. Wir können alles, was du befiehlst, tun. Und wir wollen uns nicht verbiegen, sondern können sein, wie wir sind. Wir können ehrlich zu dir kommen. Wir wollen auch vor dir nicht heucheln, sondern ehrlich sein und dir Dank sagen, was du in uns getan hast. Und ich bitte dich einfach, dass du jetzt auch uns nach dieser Konferenz wirklich an der Hand nimmst im Alltag, dass es Realität wird, dass wir diese Gemeinde ausleben können, jeder von uns an seinem Platz und dass alles, was bei uns, bitte ich auch für mich, passiert, echt ist. Weil es von dir gewirkt ist. Gib uns einfach Gnade zu deiner Verherrlichung und zur Verherrlichung des Vaters im Himmel.